ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Hier ist Ihr Wochenstart mit einigen Highlights aus dem schönen Morgen bei Radio 1. Guten Morgen also am Montag. Elf-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster wird uns hier erklären, warum die Fußball-Bundesliga gerade so ein großer Spaß ist, außer unter anderem für Union Berlin. Friedrich Küppersbusch kommentiert das Einlenken von SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, jetzt doch zeitlich begrenzte Grenzkontrollen gegen Schleuserkriminalität zu befürworten. In unserer Tagesvorschau feiern Marco Seifert und ich Will Smith und wir beginnen jetzt mit jemandem, der für diesen heutigen Montag einen Termin abgesagt hat, für uns aber freundlicherweise Zeit hat.
400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Dieses Ziel hatte die Ampelkoalition ausgegeben. Erreicht hat sie es nicht annähernd. 2022 wurden nicht einmal 300.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Und allein im ersten Halbjahr 2023 sind die Baugenehmigungen nochmal um gut 27% eingebrochen. Die Baubranche klagt über hohe Auflagen, hohe Zinsen, hohe Baupreise, fehlende Fachkräfte und die Inflation. Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf und hat für heute zum Wohnungsgipfel ins Kanzleramt eingeladen. Aber schon am Freitag sagten gleich zwei Verbände ab, der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und der Verband der Wohnungseigentümer Haus und Grund.
Und wir sprechen jetzt mit einem derjenigen, der abgesagt hat, mit Kai Warnecke, Präsident des Verbandes der Wohnungseigentümer Haus und Grund Deutschland e.V. Guten Morgen, Herr Warnecke.
Guten Morgen, Herr Böttcher. Morgen, Herr Seifert.
Guten Morgen.
Warum haben Sie am Freitag so öffentlichkeitswirksam 3 Tage vorm Gipfel abgesagt?
Wir haben die Erkenntnis erlangt, dass die Bundesregierung überhaupt nicht versteht, wie ernst die derzeitige Situation ist und nur mit halbherzigen Maßnahmen gegensteuern will. Allesamt Ideen, die schon lange vor dem Ukraine-Krieg, lange vor der Energiepreiskrise entwickelt worden sind und die überhaupt nicht dazu nutzen werden, die jetzige Situation auch nur im Ansatz zu ändern.
Wie kann denn nicht miteinander reden Fortschritte bringen?
Wir reden im Bündnis für bezahlbares Wohnen seit Frühjahr 2022 miteinander. Wir haben da hunderte Stunden verbracht in Dutzenden verschiedenen Sitzungen. Und wir werden das auch weiter tun, dort wo Sacharbeit nötig ist. Am heutigen Tag beim Gipfel geht es nur darum, dass der Bundeskanzler eine aus seiner Sicht positive Bilanz ziehen will. Und diejenigen, die da geladen sind, die dürfen in größten Teilen gar nicht reden. Es dürfen nur die reden, die das sagen, was der Bundeskanzler wünscht.
Also Sie hätten nicht sagen dürfen?
Das ist völlig richtig. Weder der GdW noch Haus und Grund hätte sich mit einem Wortbeitrag an dem Gipfel beteiligen können.
Dann gehen wir nochmal inhaltlich rein. Die Baubranche leidet ja vor allem unter steigenden Zinsen, der Inflation und fehlenden Fachkräften. Was soll denn die Bundesregierung da tun?
Die Bundesregierung muss eigentlich nichts tun im Sinne, dass sie ein Problem beseitigen muss. Sie ist eigentlich mit ihren Gesetzen das Problem, das muss man so deutlich sagen. Warum haben wir hohe Baulandpreise? Weil wir in Deutschland kein Bauland mehr haben. Man kann natürlich sagen, es ist schöner, wenn wir nicht alles vollbauen, aber wenn immer mehr Menschen im Land sind, dann brauchen wir auch mehr Bauland. Das ist einfach relativ banal. Und die Bundesregierung könnte weiterhin mit ihren Bauvorschriften, die sie über die vergangenen Jahrzehnte in ein nicht mehr erträgliches Maß erhöht hat, dafür sorgen, dass die Baukosten gleich um ein Drittel sinken, wenn sie einen großen Teil dieser völlig unnötigen Vorschriften abschaffen würde. Und so steht die Bundesregierung eigentlich dem Bau selbst im Wege.
Die SPD ist ja Teil der Bundesregierung. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich gestern im ZDF zum Thema geäußert. Für die SPD sei klar,
dass für die SPD klar ist, dass wir Dinge wie einen Sanierungszwang oder Ähnliches, was mancherorts diskutiert wird, definitiv nicht mittragen werden. Ich glaube, jetzt ist erstmal genug reguliert in diesem Bereich.
Na ja, da rennt er doch bei Ihnen offene Türen ein. Daran gibt's dann aber jetzt nichts mehr zu kritisieren.
Ach, wissen Sie, diesen Sanierungszwang, den sagt Frau Geiwitz, seit 6 Monaten möchte sie nicht haben, aber zuständig in der Bundesregierung ist Robert Habeck. Und Robert Habeck hat seit der Ankündigung von Frau Geiwitz, man möchte das nicht haben, knallhart in Brüssel weiter in diese Richtung verhandelt. Und der Bundeskanzler sagt seit 6 Monaten kein Wort dazu. Und so wie es aussieht, wird er auch heute kein Wort dazu sagen. Er muss endlich mal innerhalb seiner Regierung klarstellen, welcher Fachminister denn nun das Sagen hat. Entweder Frau Geiwitz, dann gibt es keinen Sanierungszwang, oder Robert Habeck, dann werden wir ihn sehen. So, sage ich Ihnen ganz ehrlich, fühle ich mich gelinde gesagt etwas hops genommen. Es ist nicht klar, was gilt. Und wenn Kevin Kühnert das sagt, ist ja schön und gut, aber der ist eben Generalsekretär der SPD und hat in der Regierung gar nichts zu sagen.
Der Zentrale Immobilienausschuss ist ein Spitzenverband, in dem 30 Verbände der Immobilienbranche organisiert sind. Der Vorsitzende Andreas Mattner hält Ihre Absage für falsch. Wäre es nicht hilfreicher, wenn sich die Immobilienbranche absprechen würde und man so geschlossen gegenüber der Politik auftreten würde, statt wie jetzt, die einen kommen, die anderen sagen ab? Warum stimmen sie sich nicht ab?
Ich denke, dass wir schon sehr abgestimmt vorgehen. Sie müssen sehen, dass der ZIA ein Verband ist von großen Anlegern, die Fondsgesellschaften und vor allen Dingen Gewerbeimmobilien vertreten. Das bedeutet also, wenn es um das Wohnen geht, dann sind genau die beiden Verbände heute nicht dabei, die für 97% der Wohnungen in Deutschland stehen. Und das ist ja das, worum es eigentlich geht, bezahlbares Wohnen. Die übrigen Interessenvertreter dort haben ganz, ganz viele Zielrichtungen. Baubereich ist der eine, dann die Fondsgesellschaften, aber die kümmern sich alle nicht um die Städte, die kümmern sich nicht um die Kieze und die kümmern sich erst recht nicht um die Mieterinnen und Mieter. Und wenn diejenigen, die das in Deutschland machen, nicht dabei sind, sollte das Zeichen genug nicht nur für den Bundeskanzler sein.
Heute findet der sogenannte Wohnungsgipfel im Kanzleramt statt, eine reine Showveranstaltung, die keine konkreten Ergebnisse bringen kann. Das sagt Kai Warnecke, er ist der Präsident des Verbandes der Wohnungseigentümer Haus und Grund Deutschland e.V. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Für Sie auch.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 25. September 2023 und Grund zum Feiern hat einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte. Während bei anderen Oscarverleihungen die Karriere eher beflügeln, hat die Oscarverleihung im März 2022 seiner Karriere heftig geschadet, als er nach einem geschmacklosen Witz des Komikers Chris Rock diesem auf der Bühne mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Dass er auf der gleichen Verleihung seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller im Film King Richard gewann, ging dann fast unter. Sein Durchbruch schaffte er in den 90er Jahren mit einer Fernsehserie. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Prince of Bel-Air, spätestens zum Weltstar wurde er mit diesem Film. Man in Black. Heute wird der Schauspieler, Filmproduzent und Rapper Will Smith 55 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
An der Diskussion um den angemessenen Umgang mit Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen. Seit fast zwei Wochen sind Einsatzkräfte der brandenburgischen Polizeidirektionen Ost und Süd verstärkt im Einsatz gegen illegale Migration und Schleusungskriminalität. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen informiert sich heute im Landkreis Spree-Neiße über die Arbeit der Landespolizei und zieht eine erste Zwischenbilanz.
Fast direkt vor ihrer Haustür
steht der sogenannte Wohnungsgipfel im Kanzleramt an. Ziel des Spitzentreffens ist es, Wege zu finden, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen bzw. erhalten bleiben kann. Allerdings haben zwei wichtige Akteure der Branche ihre Teilnahme abgesagt. Weder der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen noch der Eigentümerverband Haus und Grund werden zu dem Treffen mit SPD-Bundesbauministerin Clara Geiwitz und Kanzler Olaf Scholz erscheinen. Angesichts der dramatischen Situation könne es nicht sein, sagen sie, dass bei dem Termin in aller Eile wieder nur ein Paket mit kleinteiligen Maßnahmen präsentiert werden, so heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute Abend um 20.15 Uhr das erste einzuschalten, wenn der beeindruckende Film Hört uns zu, wie Ostdeutsche und der Westen zu sehen ist. Unsere Kollegin Jessie Wellmer, geboren in Güstrow im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, spricht mit Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds, prominent und nicht prominent. Unter ihnen sind der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, erster FC Köln-Trainer Steffen Baumgart, Bestsellerautor Dirk Oschmann, die Indie-Pop-Band Blond aus Chemnitz, der langjährige Chefredakteur der Super Illu Jochen Wolf und der Flugzeugtechniker Pierre Bartholomäus. Wer nicht bis 20.15 Uhr warten möchte, der Film steht jetzt schon in der ARD-Mediathek.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Hören Sie Radio 1 auch digital. Mit dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio.
Im August sind in Sachsen knapp 5000 Menschen erfasst worden, die illegal aus Tschechien und Polen geschleust wurden, teils unter lebensgefährlichen Bedingungen. Vor zwei Jahren waren es nur 400. Illegale Zuwanderung und Schleuserkriminalität haben auch an Brandenburgs Grenze stark zugenommen. Polizei und Innenministerien der beiden Bundesländer hatten in den vergangenen Wochen wiederholt stationäre Grenzkontrollen gefordert, um die Schleuserkriminalität einzudämmen. Jetzt gibt es ein Einlenken seitens der Bundesregierung. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich in der Welt am Sonntag nochmal grundsätzlich offen für kurzfristige Grenzkontrollen. Sie stellte aber auch klar, dass das nicht bedeuten würde, dass keine Migranten mehr kämen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Guten Morgen zusammen, hallo.
Guten Morgen. FISA hat ihre Haltung zu den Grenzkontrollen geändert. Erst war sie dagegen, nun ist sie dafür. Wann lag sie denn aus Ihrer Sicht richtig?
Ja, beide Male komplett falsch. Wir haben hier Protagonisten in einer neuerlichen und ich weiß nicht der wievielten Migrationsdiskussion, für die es leider keine Obergrenze gibt. Seitdem der Kontrollverlust, ganz böse Paranoia, eigentlich eine psychologische Dimension, gepredigt wird in den Medien und von Politikern und Politikerinnen, die Protagonisten sind eben die Bundesinnenministerin Faeser, Spitzenkandidatin in Hessen, da ist Wahlkampf. Der Big Boss aus Bayern, Ministerpräsident Markus Söder, der also eine neue Obergrenze oder Richtzahl oder Integrationsgrenze will, Rückführung, Grenzschutz, keine Sonderaufnahmeprogramme und weniger Bürgergeld für Zuwanderer, da ist Wahlkampf. Und dann mischt sich noch ein der Herr Kretschmer aus Sachsen, der diese stationären Grenzkontrollen will zu Polen und Tschechien. Die Bundesregierung müsse sich da eben bewegen. Und völlig überraschend, nächstes Jahr Sachsen Wahlkampf. Also die drei Protagonisten dieser jetzt aufgeschäumten oder kochenden Debatte sind welche, die da durchaus auch über ihr eigenes politisches Schicksal ringen. Und der Anlass war ja nun die neuerliche große Zahl von Flüchtlingen auf Lampedusa. Und die kamen alle aus Tunesien. Wenn man sich jetzt Tunesien anschaut, dann hat die EU soeben mit Tunesien ein sogenanntes Migrationsabkommen geschlossen. Das folgt dem Beispiel der Türkei, ob man das gut oder schlecht findet. Die tunesische Regierung bekommt sehr viel Geld, über 100 Millionen und eine Zusage für einen IWF-Kredit, wenn sie künftig wie Erdogan den Zöllner macht. Eine ihrer Reaktionen darauf war, dass tunesische Milizen Flüchtlinge aus der Hafenstadt Sfax, wo sie nach Lampedusa übersetzen wollen, in die Wüste zu Libyen oder Algerien gebracht hat, wo sie verdursten. Das ist ja mal ein Hinweis auf die Frage, ob Tunesien möglicherweise ein sicheres Herkunftsland für Flüchtlinge ist. Und in dieses Konzert kam nun noch hinein gutes Schlauchbootwetter zwischen Sfax und Lampedusa, das sind 180 Kilometer. Wer tut sich das schon an? Aber in einer Notsituation, wo auch der letzte Schlepper und der letzte Flüchtling weiß, diese Tür ist bald zu, ist es einigermaßen logisch, dass eine solche Situation entsteht. Also von Kontrollverlust keine Rede, das ist eher eine mutwillig herbeigestümperte Notlage.
In dieser Debatte hört man so viel. Der FDP-Generalsekretär wirft den Grünen vor, sie seien ein Sicherheitsrisiko für das Land. Die beiden sind zusammen in der Bundesregierung. Der CDU-Chef empfiehlt dem SPD-Kanzler, die Grünen rauszuschmeißen und mit der CDU weiterzumachen. Herr Küppersbusch, kann diese Debatte eigentlich noch eingefangen werden?
Nee, nicht mehr. Das ist der Versuch, sich auf Kosten der Not von Flüchtlingen in verschiedenen Wahlkämpfen zu profilieren. Es arbeitet ja alles, wenn man genau hinschaut, mit der Hypothese, dass wir nicht in der Lage wären, Menschen, die hierher kommen, zu integrieren. Das wäre eine sehr böse Nachricht, auch für Friedrich Merz, auch für Michael Kretschmer, auch für Markus Söder, weil wir händeringend rumlaufen und Fachkräfte suchen, wie alle anderen europäischen Länder auch. Und diese ganze Geschichte, einerseits Fachkräfte zu suchen und andererseits bis zur Waffengewalt hin, Menschen aus dem Land halten zu wollen, funktioniert ja nur, wenn man sagt, unser Bildungssystem ist Schrott. Denn sonst könnten wir ja Menschen, die hierher kommen, ausbilden. Unser Wohnungsbau ist Schrott, denn sonst hätten wir ja Platz für die Menschen, die hier hinkommen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Missstände herrschen in der Bundesrepublik und dass man sie weder ändern kann noch will und stattdessen lieber den Migranten auf den Kopf kloppt, die man eigentlich gerne haben möchte.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Es war ja so eine Art Berliner Wechselbad der Gefühle an diesem Fußballwochenende, während Hertha-Anhänger wie Marco jetzt noch Schnappatmung haben nach diesem spektakulären 3:2 Auswärtserfolg in der zweiten Liga bei Holstein Kiel. Wir werden gleich noch drüber sprechen. Befinden sich die Fans des 1. FC Union in so einem Stimmungstief. Union kassierte mit dem 0:2 gegen Hoffenheim die vierte Pflichtspielniederlage in Folge. Nur im Frühjahr 2020 und Herbst 2019 gab es auch schon mal 4 Niederlagen in Serie.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster, einer von 11 Freunden.
Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, grüß euch.
Morgen.
Ja, ich will es nicht sehr einschränken, aber gut, ich zähle mal die Niederlage bei Real Madrid nicht mit, weil da kann man schon mal in der 94. 0:1 kassieren. Aber 3 Bundesliga-Niederlagen in Folge. Was ist los mit Union? Was läuft da falsch?
Das fragen sich alle und das fragt sich vor allen Dingen Trainer Urs Fischer. Der war in der Pressekonferenz nach dem Spiel richtig angefressen und sprach von einer Nichtleistung und hat auch mal was gemacht, was sonst Seltenheit hatte. Hat einen Spieler in den Senkel gestellt, nämlich den 36-jährigen Bonucci, der sich nicht gut angestellt hatte bei den Gegentoren. Also bei Union kriselt's. Es war so richtig ein Kater auch zu spüren nach diesem rauschhaften Auftritt bei Real Madrid, den man ja beinahe sogar noch positiv gestaltet hätte. Also es funktioniert alles das nicht, was in der letzten Saison funktioniert hat. Man macht die Tore nicht, man steht hinten ein bisschen zu lässig und man hat keine gute Verbindung zwischen Defensive und Offensive. Also all das muss Urs Fischer möglichst schnell abstellen, damit es nicht weiter runtergeht und die Stimmung auch nicht weiter in den Keller saust.
Union hat ja in den letzten 4 Pflichtspielen gerade mal ein Tor erzielt. Ganz anders die Bundesliga, da fallen die Tore wie blöde. Gestern Abend gab es erst im 45. Saisonspiel das erste 0:0. Es gibt da herausragende Stürmer wie Serhou Guirassy. Der Stuttgarter hat schon 10 Tore in 5 Spielen. Harry Kane hat 7 und Victor Boniface 6. Wie viel Spaß macht dir diese neue Saison bisher?
Ich muss sagen, dass mich vieles überrascht. Ich hatte ja gedacht, es gibt wieder mal so eine langweilige Saison, aber wir haben den VfB Stuttgart. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die sich in dem letzten Jahr noch so wie in alten Dick-und-Doof-Filmen gegenseitig über den Haufen gerannt hat und jetzt fast von der Tabellenspitze grüßt. Wir haben den FC Bayern, der natürlich mit Harry Kane endlich wieder die Qualität dabei hat, die er vorher mit Lewandowski hatte und die ein Jahr lang fehlte. Und dann ist da vor allen Dingen Leverkusen. Also Leverkusen ist natürlich eine Werkself und natürlich wissen wir alle um die Wettbewerbsvorteile. Aber was Xabi Alonso aus der Truppe gemacht hat, das hat man gegen Heidenheim auch gesehen. Das ist einfach wunderschön anzugucken. Insofern, die Bundesliga macht Spaß.
Von der Spitze grüßen punktgleich der FC Bayern und Bayer Leverkusen, nur ein Punkt dahinter, der VfB Stuttgart, der RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Wer überrascht dich am meisten?
Natürlich ist der VfB Stuttgart, ich habe es ja eben schon mal gesagt, eine Überraschung, weil man wirklich gedacht hat, die werden wieder gegen den Abstieg kämpfen und jetzt hat man einen wunderbaren Stürmer mit Guirassy, man hat aber auch eine Mannschaft, die sich so ein bisschen an sich selber berauscht. Mir ist das erste Mal aufgefallen bei diesem großartigen 5:0 gegen Freiburg, wo man das Gefühl hatte, da spielt überhaupt nicht mehr der VfB, den wir kennen. Die werden natürlich nicht in der Champions League landen, die werden natürlich nicht um den Meistertitel mitspielen, haben auch gerade gegen Mannschaften gespielt, die eher so im unteren Tabellendrittel zu verorten sind, aber trotz allem, das ist doch mal schön, dass man eine andere Trikotfarbe da oben sieht. Insofern die große Überraschung der VfB.
Unten kommen zwei rheinische Traditionsklubs gar nicht in Fahrt. Mönchengladbach hat nach 5 Spielen nur 2 Punkte, Köln sogar nur einen. Wer muss sich da die größeren Sorgen machen?
Das weiß ich nicht, tatsächlich. Ich glaube, dass beide wirklich eine sehr, sehr schwere Saison vor sich haben. Borussia Mönchengladbach hat den großen Umbruch gewagt. Es hieß immer, wir wollen wieder die Fohlen-Elf spielen sehen. Und jetzt sieht man Seoane, den Trainer, ratlos auf der Trainerbank. Und genauso ist es bei Steffen Baumgart, von dem immer alle sagten, das ist die Ideallösung und der bringt den FC wieder nach vorne. Und die krepeln auch da unten rum und kriegen nicht so richtig Schwung in die Bude und haben vor allen Dingen inzwischen auch richtig schlechte Stimmung. Also keine guten Zeiten für rheinländische Clubs.
Damit in die zweite Liga. Die letzten Ergebnisse aus Hertha Sicht waren diese 5:0, 4:6, 3:0 und gestern dieses 3:2 mit wilder Schlussphase in Kiel. Das ist Spektakel, das macht auch Spaß. Aber erkennst du auch noch mehr, was Hertha zu einem richtig guten Zweitligateam macht?
Also ich glaube, zumindest ist Trainer Pal Dardai ganz froh, wenn es nicht immer diese Dramen, diese großen Dramen gibt. Das hätte sich gestern auch ein bisschen lockerer gestalten können, wenn beispielsweise Danny Scherhand mal das leere Tor aus ein paar Metern getroffen hätte und man hätte möglicherweise auch 4 oder 5:2 gewinnen können. Klar ist aber, dass diese Mannschaft mehr von der Begeisterung lebt. Man hatte gerade im letzten Jahr oft das Gefühl, dass da so ein lebloses Gebilde auf dem Platz steht, das schnell zusammenbricht, wenn es mal 0:1 oder 0:2 steht. Das ist nicht mehr so. Die Mannschaft fightet und hat nach dem 2:2, also nach dem Ausgleich der Kieler, finde ich auch ganz, ganz wunderbar gezeigt, dass man dann doch unbedingt die 3 Punkte holen wollten. Also vielleicht ist die Lebhaftigkeit und der Kampfeswillen der Hertha anders als im letzten Jahr.
In Frankfurt saß gestern der neue Bundestrainer auf der Tribüne. Ist Julian Nagelsmann für dich der Richtige, der Erfolg und Begeisterung für die Nationalmannschaft zurückbringen kann?
Also ich war ja in den letzten Tagen öfter mal kritisch und habe vor allen Dingen angemerkt, dass so ein 36-jähriger Bundestrainer, der eigentlich viel mehr Bock auf eine Vereinsmannschaft hätte, vielleicht nicht die absolute Ideallösung ist. Aber die Pressekonferenz von Nagelsmann fand ich gut. Da hat er gezeigt, dass er verstanden hat, dass das jetzt nicht so ein Job ist, bei dem man dann mit dem Skateboard zur Arbeit kommt und die grellen Klamotten der Oma aufträgt. Also ich glaube, dass er insgesamt jetzt momentan der richtige Mann ist, zumal es auch jetzt nicht die richtigen Alternativen gab. Geben wir mal eine Chance, auch wenn man so ein alter Meckerkopf ist wie ich.
Die Analyse des Fußballwochenendes Endes mit Meckerkopf Philipp Köster. Vielen Dank, Philipp.
Bitteschön. Tschüss.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster. Einer von 11 Freunden. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Will Smith, Schauspieler. Geld und Erfolg verändern die Menschen nicht. Sie verstärken nur das, was bereits vorhanden ist.
Ende. Bedenkpause.
Das war die Denkpause zum heutigen 55. Geburtstag von Will Smith. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Wir hören uns morgen früh an dieser Stelle wieder. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.